Die Menschen der Bibel wissen ja nicht bloß den Menschen als ein Wortwesen, sondern wissen auch Gott als einen Redenden. Und wir sind immer Leute, die antworten. Und wir Christen wissen, dass am Anfang das Wort nicht nur bei Gott war, sondern dass es Gott war. So beginnt das Johannesevangelium. Man kann auch bei Kirchenvätern lesen, dass im Weihnachten Gott sein ewiges Schweigen gebrochen habe. Aber das ist nicht wahr. Das ist noch zu sehr griechisch gedacht. Wo im Griechischen, ich war ganz erstaunt, wie ich das erste Mal entdeckte, dieses Wort Euphemie, wir kennen vielleicht das Wort Euphemismus, das heißt wörtlich Wohlreden, das ist, wenn ich für etwas Schlechtes einen positiven Begriff verwende, so haben die für das Schwarze Meer gesagt, das gastliche Meer, damit der Meergott nicht hört, wie man von ihm denkt. Und so heißt also Euphemie eigentlich etwas Schönreden, aber wenn man im Lexikon nachguckt, bedeutet Euphemie auch religiöses Schweigen. Das glaubt man gar nicht. Das Wort Wohlsagen bedeutet Schweigen. Und so übernehmen das von dort her diese Kirchenväter und sagen dann, Gott hat sein Schweigen gebrochen zu Weihnachten. Dabei ist es ja nicht so, dass Weihnachten das Schweigen Wort geworden ist, sondern das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort war schon immer bei Gott und er hatte schon in der Schöpfung uns zugesprochen und dann ausdrücklich zu Weihnachten. Also deswegen gehört die Sprache schon hinein. Er hat zu vielen und auf viele Weise zu den Vätern gesprochen und am Schluss in seinem Wort. Und darum hat seinerzeit Hans-Urs von Balthasar entschieden klargestellt, es gibt in der Bibel keine negative Theologie. Gott hat es nicht nötig, sagt er, irgendwo sich zu verneinen, um sich als göttlicher zu zeigen. Diese negative Theologie, die auch heute wieder große Anklänge findet, die kommt aus dem griechischen Denken heraus, weil man dort gedacht hat, erkennen heißt, den anderen, sich des anderen bemächtigen. Denken Sie, wie wichtig es ist, den Namen von Rumpelstilzchen zu wissen, nicht? Bevor man den Namen weiß, das kann man beherrschen. Und nun haben sie gesagt, darf man also von den Göttern und vom Göttlichen eigentlich nicht reden. Aber Gott riskiert das, sich in unsere Hand zu geben, wir können Gott ansprechen und zu ihm reden. Noch bei Thomas kann man lesen, dass das Höchste bei Gott ist, dass er unerkennbar ist. Ich meine, dass er hier deutlich hätte unterscheiden sollen zwischen Erkennen und Begreifen. Ich kann schon einen Menschen nicht begreifen, ich kann mich selber nicht begreifen. Ich kann jemanden als unbegreiflich erkennen. Und warum sollte so etwas nicht auch Gott gegenüber möglich sein, dass ich ihn erkenne als unbegreiflich? Wenn ich das scharf unterscheide, begreifen und erkennen, und dann kann ich das Erkennen aussprechen und muss es nicht gleichsetzen mit dem Einbegreifen, mit dem Einschlagen. Ein klassisches Bild dafür war immer zu sagen, die Sonne zum Beispiel. Ich kann alles nur in der Sonne sehen, aber ich kann die Sonne selbst nicht sehen, da wird mir schwarz vor Augen. Und so sagt dann auch Thomas, ich kann eigentlich immer nur erkennen, was Gott nicht ist, aber nicht erkennen, was er ist. Sehen wir die Sonne wirklich nicht selber oder sehen wir die Sonne nur, wenn uns schwarz vor den Augen wird? Ich finde das schon eine wichtige Überlegung, zu sagen, es wird immer heller, immer heller, immer heller und wenn es dann schwarz wird, ist es die Sonne. Gegen diese Ausrede, die sagt, die Philosophen oder Theologen behaupten, sie sehen, haben die Wahrheit, aber sitzen sie nur in einem dunklen Keller, wo sie nicht sehen. Nein, es wird immer heller und wenn es dann schwarz vor Augen wird, ist es Gott. Das ist also die eine Möglichkeit, wie ich erkennend nicht erkenne oder nicht erkennend erkenne. Aber ist das das Einzige? Kann ich nicht auch auf einen Fluss schauen oder auf einen See und sehe in diesen Spiegelscherben, die so über dem Wasser liegen, so das Licht der Sonne? Ist das nicht die Sonne, die ich dort selber sehe? Und so meine ich, sei es genauso mit Gott. Ich kann mich also direkt auf Gott richten, in seine Finsternis, in sein Dunkel, in sein Überlicht, wie die Mystiker sagen. Und ich kann im Blick auf die Wirklichkeit ihn in dieser Wirklichkeit sehen, weil alles von ihm spricht. Ob es eine Pflanze ist, ein Baum, ein Berg, ein Sonnenaufgang, alles sind Weisen, wie sich Gott selber zeigt. So wie ich ja bei einem Menschen zum Beispiel auch die unsichtbare Seele sehe, indem ich nämlich seine Augen anschaue. Und die Augen sind ja nicht Gallertkugeln oder Hautlappen, sondern sind, wie die Dichter sagen, Fenster der Seele. Und das ist überhaupt nicht jetzt poetisch gesagt, das ist einfach wahr. Im Blick des anderen begegnet mir der andere selbst. Seine Seele, von der ich mit Recht sage, sie ist unsichtbar, denn ich kann sie nicht woanders sehen als in den Augen. Und so wie das mit dem Sehen ist, meine ich, wäre es dann auch mit dem Sprechen davon. Es kommt darauf an, wie man davon spricht. Es gibt ein berühmtes Beispiel von Wisdom und Flew. Die haben eine Geschichte erzählt, eine Gruppe geht durch den Urwald und trifft auf einmal auf eine Stelle, wo ein ganz gepflegter Garten ist. Und dann sagen die einen, da muss es einen Gärtner geben dafür. Die anderen sagen, warum, warten wir mal, ob einer kommt. Der Gärtner kommt nicht, man sieht keinen. Dann sagen die anderen, ja, der Gärtner, der ist unsichtbar. Dann machen sie einen Zaun darum. Sie lassen Hunde kommen, die schlagen nicht an. Dann sagen die, ja, der Gärtner ist nicht nur unsichtbar, er riecht auch nicht und er hat überhaupt gar keinen Körper. Und so sprechen die immer so weiter. Und die Gegner sagen, also hört mal, wenn ihr so viel Ausnahmen einführt, wie unterscheidet sich eigentlich ein solcher Gärtner, den man weder sieht noch riecht noch bemerkt, von überhaupt keinem Gärtner? Wenn man so eine Geschichte erzählt, was soll da jetzt der Gegner sagen? Wie soll man hiermit argumentieren? Ist denn das die Weise, wie der glaubende Gott erkennt oder in der Religion? Dass er sagt, er trifft auf ein Stück gepflegtes Land und überlegt sich dann, wie das wäre und bildet sich darüber Hypothesen, Theorien? Da hat dann ein anderer zeitgenössischer Philosoph eine andere Geschichte erzählt. Denn gegen Geschichten muss man Geschichten erzählen. Das ist die Schwierigkeit, das können wir nicht so gut. Die Rabbinen können das seit Jahrhunderten. Und der erzählt dann die Geschichte aus dem letzten großen Krieg. Widerstandskämpfer in Frankreich. Und da lernt ein Widerstandskämpfer einen Mann kennen und spricht mit ihm eine ganze Nacht hindurch und sagt, seither vertraue ich diesem Mann. Ich sehe ihn zwar auch bei den Deutschen herumlaufen in SA-Uniform und ich sehe ihn dann wieder bei uns sich einsetzen, aber ich habe den Menschen kennengelernt, ich lege meine Hand für den ins Feuer. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mir Hypothesen überlege, wie da ein fleckgepflegtes Land in den Urwald kommt. Es ist eine personale Beziehung, die sich hier aufbaut. Und so etwas wäre hier gemeint, ich werde eines Menschen inne, ich erkenne, worum es dort geht, ich entdecke eine Person und dann kann ich auch zu diesem Gegenüber sprechen. Ich beschreibe dieses Gegenüber nicht, sondern ich erzähle von ihm. Und das ist auch das, was die Bibel macht. Sie beschreibt Gott nicht, sondern sie erzählt von ihm. Nehmen Sie eine Geschichte wie die von Abraham oder die Geschichte von Isaak oder Jakob. Und deswegen kann ja Gott im Dornbusch zu dem Mose ganz abgekürzt sagen, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und da der Mose diese Geschichten kennt, weiß er damit, mit wem er es zu tun hat. Und so könnte jeder von uns solche Geschichten erzählen. Und aus all dem baut sich dann auf, was das Reden von Gott ist. Und im Reden zu Gott ist es ja ohnehin nicht nötig, da etwas zu beschreiben, wo das hingehört. Aber ohne Sprache geht es eben zugleich auch nicht. Denn was wir nicht sagen, ist die Frage, ob wir das dann auf die Dauer denken. Ob es nicht gesagt werden muss. Und vor allen Dingen gilt es mir für eines, der hebräische, aus Deutschland, aus Wien stammende Dichter Eleazar Ben Yoess, der schreibt Aphorismen. Und in einem seiner Aphorismen heißt es, man kann Gott wortlos dienen, ihn aber nicht sprachlos verherrlichen.